Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jessica Pegula und Aryna Sabalenka stehen im Finale des Frauen-Einzels. Kevin Kravitz, Tim Pütz haben das Doppelfinale erreicht. Und das Happy End von Taylor Townsend und Donald Young gibt es leider nicht. Das sind die Schlagzeilen des gestrigen Donnerstages bei den US Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir hätten auch eine Folge heute Morgen direkt nach den beiden Einzeln machen können, aber wir haben uns dafür entschieden, etwas zu schlafen und dann erst uns später vorzubereiten. Ich hoffe, das nimmt uns niemand krumm. Nimmt uns niemand krumm,
ja,
oder?
Also ich meine, Freitag oder Donnerstag, Freitag ist ja auch das üble Doppel bei den US Open, weil die Herren dann ja am Abend anfangen und auch in die Nacht hinein spielen. Von daher bin ich immer ganz froh, das nicht machen zu müssen, vor allem während ich eigentlich normale Arbeitszeiten habe und du hast dann wirklich 2 Wochen lang dir im wahrsten Sinne des Wortes die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich glaube, Das kriegen wir alle so hin.
Es war auch nett, heute Nacht zu schlafen. Das kann ich so bestätigen. Aryna Sabalenka und Jessica Pegula werden das Finale des Frauen-Einzels bestreiten. Und so ein kleines bisschen könnte man ja auch sagen, bevor wir auf die Matches zu sprechen kommen, dass das so ein bisschen zwangsläufig dann jetzt auch war. Ne? Jessica Pegula hat einen super Sommer gehabt. Aryna Sabalenka hat nach ihrer Verletzungspause, die sie ja hatte, wo sie Wimbledon ausfallen lassen musste, hat sie einfach das Tennis wieder komplett übernommen und hat in den letzten Wochen einfach gezeigt, dass sie momentan auf dem Hartplatz und vor allen Dingen auf den etwas schnelleren Hartplätzen einfach die Spielerin ist, die man besiegen muss, wenn man Turniere gewinnen möchte.
Man kann auch sagen, einfach, dass in den letzten beiden Jahren die Vorbereitungsturniere bei den Damen ein sehr guter Fingerzeig waren, wie es laufen wird. Letztes Jahr hat ja Coco Gauff alles dominiert auf den Hartplätzen vor den US Open, hat das dann am Ende gewonnen, auch da eigentlich zwangsläufig. Hier kann man eben sagen, Pegula hat uns fast die Gauff gegeben. Sabalenka hat das andere wichtige Vorbereitungsturnier gewonnen. Beide hatten in diesem Jahr eine Pause drin. Du hast die von Pegula angesprochen. Sabalenka hat ja Wimbledon auch ausgelassen. Also irgendwie standen hier am Ende die beiden besten, die beiden fittesten Spielerinnen im Finale. Und zumindest in einem der beiden Halbfinals, was wir gesehen haben, war das, glaube ich, am Ende auch ein ziemlich entscheidender Faktor.
Das ist es ja. Wir haben so viele Highlights in diesem Jahr gehabt und selbst wir merken es ja, dass so am Ende dieser US Open nach so einem Sommer mit French Open, mit Wimbledon, mit dem olympischen Turnier, dass bei vielen jetzt so ein kleines bisschen die Luft raus ist und dass viele so ein bisschen die Anspannung verlieren. Und dann, wenn 2 Spielerinnen dabei sind, die entweder wie Pegula Anfang des Jahres keine gute Phase hatten oder wie Sabalenka, die sich zwischendurch mal eine Verletzungspause in Anführungsstrichen genommen hat, wenn die dann wieder zurückkommen und einfach mal so 1-2 Highlights ausgelassen haben, dann merkt man das aber schon.
Es ist einfach, Tennis müsste 3 Monate weniger sein in der Saison und sich auf weniger große Events, weil sonst wird der Sport irgendwann, wie geht das? Frisst seine Kinder, ich weiß nicht mehr, im ersten Teil ist die Revolution, die ihre Kinder frisst.
Die Revolution.
Ja, und Tennis frisst auf jeden Fall seine Kinder. Natürlich hatten wir jetzt eine Situation, wo viele der Top-Spieler und Spielerinnen länger gespielt haben, also die Generation um Federer und Serena, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann andersrum sein wird. Und das wird ein Problem fürs Tennis werden, weil es seinen Sportler und Sportlerinnen zu viel zumutet. Und da darf man dann auch irgendwann nicht überrascht sein, wenn vielleicht manche von den Tennisspielern und Spielerinnen unerlaubte Mittel nehmen. Ohne die Diskussion jetzt ganz groß aufzumachen, aber es ist ein extrem fordernder, brutaler Sport, wo mitten in die Nacht hineingespielt wird, wo Wochen nach Wochen nach Wochen gespielt wird. Also es sind beste Voraussetzungen dafür, dass mal auch was schieflaufen kann.
Wir kommen zu den Matches, die wir heute Nacht gesehen haben. Und das erste Match war das von Aryna Sabalenka gegen Emma Navarro. Aryna Sabalenka hatte sich hier mit enorm souveränen Siegen durchgesetzt. Sie hatte diesen einen Satzverlust gegen Ekaterina Alexandrova, aber das kann passieren, gerade weil Alexandrova so ein fieses Matchup auch für sie sein kann. Ansonsten ist sie hier durchgecruised gegen Elise Mertens, gegen Qing Wenjiang, wo sie unglaublich gut gespielt hat beim 6:1, 6:2. Und sie traf auf Emma Navarro, die ihrerseits sich durchgebissen hatte, unter anderem den gegen Marta Kostyuk, gegen Coco Gauff, diesen unglaublich guten Sieg von sich. Und dann im Viertelfinale, wo sie auf Paula Badosa getroffen war und im zweiten Satz 5:1 zurückgelegen hatte und dann noch den den zweiten Satz gewonnen hatte. Es war so ein bisschen dann auch der Clash auf Spielstile, Arina Sabalenka, die nach dem Motto vorgeht, viel hilft viel und das dann auch wirklich erfolgreich macht. Sie mit unglaublicher Power agiert und auf der anderen Seite Emma Navarro, die sehr nah an der Grundlinie steht, die Bälle verteilt, die für sehr viel eine Antwort hat und man konnte sich so ein kleines bisschen auf einen Clash of Styles freuen und musste gleichzeitig befürchten, dass Arina Sabalenka Emma Navarro von der Grundlinie wegdrücken würde und das Spiel dann an sich reißen würde. Und das war im ersten Satz so der Fall. Emma Navarro hat es versucht, hat alles hingeschmissen, was sie hatte, aber Arina Sabalenka hat auf alles erstmal eine Antwort und hat im ersten Satz enorm gut gespielt und enorm druckvoll gespielt.
Ja, generell kann man sich das Match, glaube ich, vorstellen. Wer selber mal Leichtathletik gemacht hat, so ein schönes Mittelstreckenrennen, wo Sabalenka eigentlich den Ton angibt, Navarro mit bissigem Gesicht hinterher hechelt und im ersten Satz wirklich gar keine Chance hat und dann im zweiten, da kommen wir gleich noch drauf, fast rankommt, aber am Ende gewinnt dann die bessere Spielerin. Ich finde hier ein, zwei Zahlen, die, glaube ich, sehr gut zusammenfassen, was das Matchup ist und wie das Match hier auch gelaufen ist. Das eine ist, bei Navarro stehen am Ende 13 Winner und 13 Unforced Errors und bei Sabalenka stehen 34 Winner und 34 Unforced Errors. Und das zeigt ja, wer das Match auf dem Schläger hatte. Das zeigt aber auch, dass Navarro sich hier keine Blöße gegeben hat. Und da finde ich eine Zahl ganz wichtig, die unterstreicht, dass das eine gute Leistung von Navarro war. Navarro hat ja am Ende 75% der ersten Aufschläge reinbekommen. Und sie hat normalerweise nicht die Zverev-Herangehensweise, dass sie versucht, so viele erst wie möglich reinzubekommen, sondern sie ist eine, die eine relativ hohe Quote hat, aber keine überragend hohe Quote. Und die hier war klar besser, als was sie bei den letzten 52 Wochen an den Start gebracht hat. Und auch die gewonnenen Punkte unter dem ersten Aufschlag waren besser. Das waren 68%, wo sie untergegangen ist. Und das unterstützt auch nochmal, was du gesagt hast, ist bei den zweiten Aufschlägen. Da stehen am Ende vom Match 4 von 16. Und da hat Sabalenka ihr die Ohren lang gezogen. Und ansonsten kann man sagen, Navarro hat einfach auch schon im ersten Satz eine gute Leistung, im zweiten wahrscheinlich sogar eine sehr gute Leistung gebracht. Aber sie braucht Hilfe von Sabalenka, um das zu gewinnen. Das hat sie ja in Indian Wells geschafft. Da hat ihr Sabalenka geholfen. Geholfen als in mehr Fehler als normal gemacht. Aber hier war Sabalenka zu gut. Und Navarro hat wirklich keine schlechte Leistung gebracht.
Das muss man vielleicht wirklich nochmal so deutlich sagen. Sabalenka entscheidet selber, wie so ein Match ausgeht. Da kann eine Gegnerin gegenüberstehen, wie es will. Und auf Sand wird es dann wahrscheinlich dann Iga Świątek sein, die noch die Möglichkeit hat, Sabalenka ihr Spiel aufzudrücken. Aber ansonsten auf diesen Hartplätzen oder vielleicht auch auf Rasen. Auf Rasen ist sie angreifbarer. Aber insgesamt auf den Hartplatz entscheidet Arina Sabalenka in jedem Match über Wohl und Wehe dieses Matches. Da kann, egal wer gegenübersteht, da ist es wirklich egal. Sabalenka sagt, wie dieses Match ausgeht. Entweder sie drückt ihre Gegnerin weg und spielt Winner um Winner und gewinnt das Match am Ende, oder sie macht zu viele Fehler und dann ist es am Ende die Gegnerin, die das entweder die Chance hat oder das Spiel dann auch gewinnt.
Na, eine Klammer würde ich setzen, Rybakina. Aber die sehen wir zu wenig, als dass die im Moment wirklich ein Faktor ist. Aber die hat diese straighte Power, um Sabalenka einfach wegzuziehen. Nur, das haben wir jetzt 2-3 Mal gesehen über die letzten 2 Jahre und da war es auf Augenhöhe. Aber ansonsten würde ich dir zustimmen, weil was Sabalenka bringt, ist ja eben nicht nur Power, also Power als in schön zwischen die Grundlinie entlang, die Seitenlinien entlang, sondern da ist eine gewisse Physis drin. Die kommt durch den Spin, die kommt aber auch durch die Winkel, die kommt ja, wenn man an Sabalenka denkt, auch dadurch, dass sie sich fast reinlehnt in die Grundschläge. Also sie fällt ja hinter dem Schlag oder hinter dem Ball hinterher. Und diesen Druck, glaube ich, spüren die Gegnerinnen ganz enorm. Und wenn man das jetzt mit Navarro vergleicht, die kommt und die antizipiert ganz toll, was die Gegnerin macht. Und dann bringt sie quasi die Power der Gegnerin zurück, meistens noch mit einem gewissen Spin drin. Und Sabalenka, ja, eben, lehnt sich rein, wirft sich hinterher, welches Bild man auch immer, sie ihre ganze körperliche Kraft landet am Ende in den Ball drin.
Der erste Satz ging so ein bisschen wie befürchtet, in Anführungsstrichen, mit 6-2 an Sabalenka. Und das war genau so, wie wir es vielleicht auch vorhergesagt haben, vielleicht wie es alle vorhergesagt haben. Emma Navarro hat sehr gut mitgespielt, du sagst es. Prinzipiell hatte sie gegen die Power von Sabalenka und gegen die Präzision. Es ist ja nicht nur inzwischen blindes Draufgebolze bei Arina Sabalenka. Das hatten wir zwischendurch auch Zeiten, wo man gesagt hat, es ist ein bisschen blind und es ist ein bisschen draufgebolzt. Aber sie hat inzwischen auch die Länge in ihren Schlägen und die Präzision in ihren Schlägen, sodass sie ihre Gegnerin dann wirklich nur Bälle holen gehen lässt. Und dieser erste Satz ist genauso abgelaufen, glaube ich, auch wie es im Playbook von Arina Sabalenka steht. Der zweite Satz, und das fand ich bemerkenswert, der zweite Satz war extrem mutig von Emma Navarro gespielt, die dann ja so ein kleines bisschen auch vielleicht störrisch da gesagt hat, nein, ich lasse mich jetzt hier nicht wegschubsen von Arina Sabalenka, ich werde weiter mein Spiel durchziehen, nah an der Grundlinie stehend, ich werde versuchen, die Bälle gut zu verteilen und dann müssen wir mal gucken und dann muss mich erstmal Arina Sabalenka besiegen. Und ich fand den zweiten Satz von Emma Navarro sehr beeindruckend. Unter diesen Umständen, sie steht zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams, sie steht bei ihrem Heimat-Grand Slam im Halbfinale, 24.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Arthur Ashe Stadium, wie mutig und wie genau, was ich gesagt habe, wie störrisch sie im zweiten Satz gespielt hat und ihr Spiel durchgezogen hat und dann nach dem Break-Verlust oder nach dem Aufschlagverlust beim 2-3 dann nochmal zurückgekommen ist und dann gerade beim Stand von 4-5 dieses Rebreak geholt hat. Das fand ich beeindruckend von ihr.
Ja, vor allem das Rebreak, da war das Spannende, dass, meine ich, Sabalenka jeden oder fast jeden ersten Aufschlag drin hatte. Mhm. Navarro hat übers Match gut retourniert und hat das sich da dann zunutze gemacht. Und sie selber eben hat wieder die Prozente gehalten. Beim ersten Aufschlag waren fast 80% drin. Davon hat sie dann noch 70% gewonnen. Also das ist dann ja erstmal ein super wichtiger Faktor. Vor allem, wenn das Serve angreifbarer ist als bei Sabalenka. Aber sie hat gut retourniert. Warum retourniert sie gut? Weil sie weiß, wo die, nicht weiß, aber sie spürt oder antizipiert, wo die Bälle hinkommen. Und darauf ist ja ihr ganzes Spiel gefußt. Sie hat mittlerweile ein bisschen Power in der Vorhand und sie ist super athletisch. Aber vieles eher ein Antizipieren, weil sie ja auch nicht die körperliche Statur hat und auch nicht die Technik hat von anderen Spielerinnen. Und man sieht ja eben nicht nur das Break, was sie sich holt, sondern sie hat dann beim 5-6 riecht sie ja nochmal am möglichen Break, um dann, oder also 6-5 aus ihrer Sicht, nachdem sie 3-5 hinten lag, riecht sie nochmal am Break, ist nur 2 Punkte von entfernt. Wäre das hier in Dritten gegangen, wäre es natürlich spannend geworden. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Sabalenka ein wichtiges Halbfinale hergegeben hätte. Und das war, was ich am Anfang mit dem Mittelstreckenlauf meinte, wo sie nochmal fast rankommt. Und dann wäre es sehr spannend gewesen im dritten Satz. Aber so muss man dann auch zu Sabalenka sagen, extrem guten Tiebreak hinten rausgespielt, da dann die bessere Spielerin gewesen. Und natürlich steht sie so verdient im Finale, aber für eine, die eine Geschichte in Halbfinals hat, die auch häufig genug in Halbfinals gescheitert ist, hier nochmal einen rauszupacken in dem Moment, ist dann sehr beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend. Sie hat im Tiebreak des zweiten Satzes nochmal 2-0 zurückgelegen, weil sie unter anderem einen Doppelfehler gespielt hat. Und das ist eine Statistik, die am Ende dann auch so ein kleines bisschen dort steht für Arina Sabalenka. Es waren 5 Doppelfehler am Ende und vor allen Dingen in sehr kritischen Situationen im zweiten Satz. Und da war sie zwischendurch so ein ganz kleines bisschen nicht angeschlagen, aber man hat gemerkt, dass Emma Navarro zwischendurch den ein oder anderen Wirkungstreffer gelandet hat. Arina Sabalenka steht im Finale und das völlig zu Recht.
Wir ganz kurz, eins noch. Ja. Ich habe es noch nicht ganz nachgeguckt, aber es müsste jetzt ja so sein, dass Sabalenka die letzten 4 Hardcourt Grand Slam Finals erreicht hat. Ja. Sie hat die Australian Open letztes Jahr gewonnen. Ich mache es mir nochmal auf. Hat Australian Open letztes Jahr gewonnen. Okay. Letztes US und Open, dieses.
US Open und Finale.
Genau. Und hier auch wieder erreicht. Also ja. Das ist schon extrem beeindruckend.
Und sie ist nach wie vor die erste Spielerin, die Möglichkeit hat, beide Hardcourt Grand Slams zu gewinnen in einem Jahr seit
keine Ahnung.
Angelika war 2016.
Ah, ja gut, stimmt. Hatte ich total vergessen.
Ja. Angelique Kerber 2016 ist die letzte Spielerin, die es geschafft hat, beide Hardcourt Grand Slams zu gewinnen. Und das war das war letztes Jahr die Möglichkeit für Arina Sabalenka, die gegen Coco Gauff schon mit Satz, ich glaube, einen Break geführt hatte. Und jetzt dieses Jahr hat sie wieder die Möglichkeit, dieses Doppel zu machen seit Angelique Kerber. Arina Sabalenka trifft im Finale auf Jessica Pegula. Und die hat im On-Court-Interview nach dem Match gesagt, ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen, weil es so peinlich war, wie ich gespielt habe und wie dieses Match verlief. Und ich kann es nachvollziehen, dass sie sagt, ich hatte Tränen in den Augen, weil wie es lief. Aber ich möchte dann auch zwischendurch sagen, der erste Satz, dass Jessica Pegula den so klar verloren hat und den so hergegeben hat, möchte ich sagen, dass das eine ganze Menge an Karolina Muchova lag. Muchova, die in diesem Jahr bei den US Open zum ersten Mal anscheinend einem sehr großen Publikum aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, was die Leute letztes Jahr bei den French Open gemacht haben, aber dieses Jahr scheinen alle überrascht zu sein, wie gut sie spielen kann und wie variabel sie spielen kann. Und die hat den ersten Satz, hat sie komplett beherrscht und Jessica Pegula die Ohren lang gezogen. Und da war es so ein bisschen der Unterschied zwischen einem normalen Grundlinienspiel, wie es Pegula hat, und der absoluten, ich möchte es mal sagen, Variationsexplosion von Karolina Muchova.
Auch hier, glaube ich, lässt sich das ganz schön an einer Zahlenabfolge erzählen. Man guckt in den ersten Satz und sieht, Muchova hat am Netz 7 von 7 Punkten gewonnen. Im zweiten hat sie 11 von 19 gewonnen, im dritten hat sie dann nur noch 4 von 10 gewonnen. Und ich glaube, das erzählt so ein bisschen, wie das Match verlaufen ist, weil der erste Satz war wieder sehr präzises Muchova-Tennis, das, was wir jetzt auch schon in anderen Runden gesehen haben. Das erfordert natürlich eine selbstbewusste Spielerin, das erfordert eine voll konzentrierte Spielerin und das ist das Level, an das Muchova immer mal wieder rankommen kann. Du hast die French Open letztes Jahr erwähnt. Sie stand ja auch hier im Halbfinale. Sie hat schon die Halbfinale in Australien erreicht. Sie stand schon in Wimbledon im Viertelfinale. Ich glaube nicht im Halbfinale. Und das sind immer wieder Phasen, die sie auspacken kann. Und die sind da, wenn sie eben sich voll auf ihren Körper verlassen kann. Und das betone ich hier nochmal, weil sie ja im Viertelfinale anscheinend Magenprobleme hatte. Mhm. Ob die jetzt von ihrer Periode oder irgendwie durch einen Magen-Darm-Infekt kam, das dürfte schon eine Rolle gespielt haben. Und das war am Tag davor. Und ich denke, dass hier zweierlei passiert ist. Sie hat eben diesen errangenen ersten Satz gespielt. Dann müssen wir über den Anfang des zweiten Satzes gleich sprechen, denn da entscheidet sich wahrscheinlich das Match so ein bisschen. Aber ich glaube, dass ihr hier so ein bisschen die Kraft ausgegangen ist und dass Pegula das Match dann auch auf ihre Seite ziehen konnte, indem sie ihr das Netz weggenommen hat. Also ich glaube, beides ist zusammengefallen und das glaube ich darf einen nicht überraschen. A, hat sie diese ewig lange Verletzungspause gehabt nach den Australian Open letztes Jahr, 9 oder 10 Monate. Mhm. Und zweitens eben dürfte ihr hier wirklich dann die Kraft ausgegangen sein.
Es ist trotzdem ein Ballwechsel, den wir hervorheben müssen, der Jessica Pegula vielleicht am Ende dieses Match gewonnen hat. Es stand im zweiten Satz 1-2 aus der Sicht von Pegula. Breakball für Muchova. Nein, Entschuldigung, 0-2 stand es. 0-2 aus der Sicht von Pegula. Aufschlag Muchova, 30-40. Pegula macht den Aufschlag, guter Return von Muchova, halbwegs gut zurückgebracht von Pegula, dann kommt eine Vorhand, die ganz, ganz scharf in die Vorhand gespielt ist von Pegula. In sehr vielen Fällen ein Winner, beziehungsweise die Vorbereitung für einen guten Volley. Und da hat Jessica Pegula hinterher auch gesagt, das war einfach nur mit dem Mute der Verzweiflung, dass ich den Ball zurückgeschossen habe. Und der landet so oder der kommt so hinterm Netz auf, dass Karolina Muchova diesen Ball ins Netz schlägt, den Volley ins Netz schlägt. Und das war am Ende der entscheidende Punkt. Geht Muchova da mit 2 Breaks in Führung, ist dieses Match komplett durch. Also da lege ich mich fest, da wäre dieses Match durch gewesen.
Gut möglich ist es. Ich finde, es fällt schon auf, dass Muchova irgendwann die Kraft ausgegangen ist. Also hätte Pegula das verlängern können, dann denke ich, wäre das möglich gewesen. Aber hier sieht man eben, Präzision lässt sich natürlich auch nicht über 2 Stunden oder 2,5 Stunden in der Form durchziehen. Und es war am Ende wahrscheinlich ein Lucky Punch von Pegula. Ich finde aber das Beeindruckende ist, was sie danach gemacht hat, wie sie das danach hat drehen können, wie sie danach auch, und das ist ja einer ihrer Erfolgsfaktoren, immer besser returniert hat, dann auch wirklich Muchova da sehr zugesetzt hat. Und es war ja auch nicht so, dass Muchova dann schon komplett eingeknickt ist, sondern das war dann ein kompetitiver zweiter Satz und dann im dritten ist es Muchova wirklich passiert.
Vielleicht dann auch noch ein entscheidendes Aufschlagspiel, das, was Pegula zum 4-2 gewonnen hat. Sie hat danach nochmal den Aufschlag abgegeben, aber dort hatte sie 4 Breakbälle in diesem Aufschlagspiel, hat es geschafft, Muchova dann endlich mal dann auch wirklich unter Druck zu setzen und langfristig unter Druck zu setzen. Und das hat sie dann geschafft. Muchova kam dann nochmal zurück, es stand 4-4. Aber mit dem zweiten Satzball holt sich Pegula das Break im zweiten Satz und dann das 6-4. Und im dritten, da sagst du es, da ist Muchova die Luft ausgegangen. Da ist es am Ende wirklich körperlich so gewesen, dass sie nicht mehr zuzusetzen hatte. Und du hast es gesagt, in ihrem Halbfinale ist sie dreimal Richtung Toilette entschwunden. Sie hat gesagt, zweimal, da hat sie mit der Schiedsrichterin gesprochen, ob sie gehen kann. Und die Schiedsrichterin hat gesagt, wenn du in der Pause wieder zurück bist, ist alles kein Problem. Das hat sie gemacht. Beim dritten Mal hat sie dann einen Medical Timeout genommen. Und sie hat gesagt, sie hätte Magen oder ein kleines Virus gehabt, hat sie in der Pressekonferenz gesagt. Woher das gekommen ist, das wissen wir nicht. Aber Muchova, dass ihr die Kraft ausgegangen ist, das war relativ offensichtlich. Und Pegula hat das dann durchgezogen. Und für Pegula, für die das Viertelfinale eines Grand Slams lange Zeit eine so unüberwindbare Hürde zu sein schien, dass sie jetzt das Finale erreicht hat mit dem Druck, dann auch das so ein kleines bisschen jetzt das die Spielerin zu sein, auf die alle schauen, weil Emma Navarro ist vielleicht noch ein bisschen unauffälliger als sie, ein bisschen unbekannter als sie, und dass sie mit 30 jetzt ihr erstes Grand Slam Finale erreicht hat, das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Ja, sie hat ja immer argumentiert, und wir und alle anderen haben das auch immer aufgegriffen mit dem Viertelfinale, weil es halt einfach so offensichtlich war. Und sie hat immer wieder argumentiert, naja, die Spielerinnen haben dann ja meistens auch das Turnier gewonnen. Also ich war gar nicht so weit entfernt. Und eigentlich sind es doch eher normale Matches gewesen. Ist aber natürlich nicht der Fall. Denn ihre Karriere bis auf einen halbfinalen Finaleinzug, ein Gewinnen von einem Grand Slam, ist ja schon ziemlich komplett. Also komplett jetzt für jemanden, die nicht irgendwie als eine der größten aller Zeiten gelten wird, sondern eine normale Tenniskarriere ist komplett, wenn man irgendwie einen Grand Slam gewonnen hat, einen Masters oder zwei oder drei gewonnen hat und vielleicht mal unter den Top 5 stand. Also ist ja eigentlich der Traum, den jeder Tennisspieler, jede Tennisspielerin haben kann. Und sie hat davon alles erfüllt gehabt, außer dass sie eben nicht über dieses Viertelfinale hinauskam. Und das ist ja jetzt, wenn man drauf guckt, auch ein Zwei-Schritt-Prozess in den letzten beiden Tagen gewesen. Gegen Świątek hat ihr sicherlich geholfen, dass Świątek nicht überragend gespielt hat, hat ein schwaches Match geliefert, hat sich selber wieder ein bisschen vom Court geschossen, aber Pegula war da und Pegula hat eine Präsenz gezeigt und vor allem hat Pegula in den letzten ein, zwei Jahren Świątek immer mal wieder in Gefahr gebracht. Und dann war Muchova natürlich fast das ein bisschen unangenehmere Matchup, weil Muchova besser gespielt hat und weil Muchova auf einem ihrer Läufe war und weil Muchovas Spiel auch nicht so leicht ich suche nach einem deutschen Wort für disrupt ist, um es irgendwie so ein bisschen zu knacken. Und
aufzubrechen,
hier,
zu stören.
Genau, und ich finde hier wirklich das Überragende, wie sie am Ende Muchova immer und immer wieder am Netz erwischt hat. Also wie viele Passierschläge dabei waren. Und das Spiel von Pegula ist ja wirklich ziemlich flach, auf seine Art auch ziemlich präzise. Sie findet gute Winkel. Und hier fand ich Muchova, die wahrscheinlich die beste Volleyspielerin am Netz ist, hat sie immer und immer wieder erwischt mit wirklich sehr präzise und gut geschlagenen Schlägen. Und das zeichnet Pegula ja am Ende aus. Das sieht nicht so spektakulär aus, weil es nicht so physisch ist oder weil da nicht so viel Spin drin ist, sondern das ist einfach gut runtergespieltes, flaches Tennis auf einem ziemlich hohen Niveau. Und man kann sagen, wenn man jetzt auf ihre Karriere schaut und hier aufs Turnier schaut, am Ende hat sie den längeren Atem gehabt. Nicht länger, als wenn sie wird die beste aller Karrieren haben, sondern sie hat den längeren Atem gehabt und hat dann doch die eine Situation abgepasst, wo sie am Ende dann das Finale von einem Grand Slam Turnier erreicht hat.
Zweite Runde Australian Open verlor sie gegen Clara Burel und hat 4-6, 2-6 verloren. Danach gab es die Trennung von David Witt, der aus allen Wolken gefallen ist und der selber gesagt hat, er sei geschockt gewesen. Sie arbeitet seitdem mit Mark Knowles und Mark Merklein, zwei ehemaligen Doppel-Weltklasse-Spielern, zusammen. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis sie ihr Spiel dann wieder zusammengesetzt hat. Ich weiß noch, dass ich im Ende Februar oder Anfang März das Halbfinale in San Diego kommentiert habe gegen Marta Kostyuk. Da führte sie im ersten Satz mit 5-1, hatte Kostyuk so ein bisschen den Nerv oder den Zahn gezogen. Kostyuk gewinnt am Ende mit 7-6 und 6-1. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, die ist relativ weit davon entfernt, hier wieder Richtung Weltspitze zu schnuppern. Sie war damals Nummer 5 der Weltrangliste, also es war jetzt nicht so, dass sie aus den Top 20 oder so rausgefallen ist, weil sie mit guten Ergebnissen vorher ihre Weltranglistenposition einfach manifestiert hatte. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass da einiges fehlt. Und es ist so ein bisschen seit der Rasensaison. Berlin hat sie das Turnier gewonnen. Dann war es in Wimbledon auch wieder, dass sie dann einen Ausfall hatte mit Jingyu Wang, wo sie verloren hat. Sie hat auch gegen Elina Svitolina in Paris verloren. Und dann kommt sie auf den Hartplatz in den USA beziehungsweise in Nordamerika und verliert seitdem nur noch ein einziges Match. Und das war eben gegen Arina Sabalenka im Finale von Cincinnati, was sie mit 3:6 und 5:7 verlor. Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie aus diesem Match etwas Anschauungsunterricht mitnimmt, weil sie war in vielen Phasen relativ nah dran und der Boden war so viel schneller noch als der in New York, dass sie vielleicht sich jetzt noch ein bisschen was ausrechnen kann.
Es wird wahrscheinlich am Ende auf beiden Seiten drauf ankommen, wie gehen sie eben damit um, jetzt in einem Grand-Slam-Finale zu stehen. Ist natürlich bei Pegula nicht abzuschätzen, wir wissen es nie. Spieler, Spielerin ist erstmal ein Grand-Slam-Finale, wie gehen sie mit um? Wenn Pegula ihre normale Leistung bringen kann, dann kann sie Sabalenka auf jeden Fall nerven. Sie hat jetzt da nicht so ein günstiges Matchup wie Goff, die ja wirklich Sabalenka in jedem Match so ein bisschen entnervt. Aber sie hat das Spiel, um drin zu bleiben, wenn sie gut aufschlägt und um Sabalenka genug auszukontern. Und wenn Sabalenka anfängt, Fehler zu machen, was ihr schon passiert ist in Grand Slam Finals, dann hat sie eine realistische Chance, das zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es so eine 65-35 Geschichte für Sabalenka.
Arina Sabalenka gegen Jessica Pegula am Samstag, nicht vor 22 Uhr, wird das Finale stattfinden. Wir werden morgen vielleicht dann nochmal drüber sprechen, / übermorgen. Das werden wir jetzt hier, nee, morgen. Morgen, heute ist ja schon Donnerstag. Heute ist Freitag, ne? Heute ist Freitag, ja. Es tut mir leid. Daten und Tage sind hier nur noch ein Konstrukt. Jedenfalls, die beiden stehen im Finale und ich glaube, wir können uns auf ein wirklich gutes Finale freuen. Pegula hat die Möglichkeit, die zweite US-amerikanische Frau zu werden nach Coco Gauff, die innerhalb oder die US Open gewinnt und das wäre Back-to-Back für die USA und jetzt haben sie auch noch zwei Spieler im Halbfinale bei den Männern und mindestens einen Finalisten. Die USA schauen sehr zufrieden auf diese US Open. Die USDA hat dann die Nachwuchsförderung gekürzt. Im Falle des Erfolges kann man sowas dann ja vielleicht dann auch machen und wird einem erst in 5 oder 6 Jahren auf die Füße fallen. Das ist aber ein Thema, was wir in Zukunft nochmal besprechen können. Wir haben noch ein paar Ergebnisse von gestern und darüber müssen wir erstmal gerade über das Mixed-Finale sprechen, das gestern Abend stattgefunden hat. Zwischen auf der einen Seite Sara Errani und Andrea Vavasori und auf der anderen Seite Taylor Townsend und Donald Young. Errani Vavasori haben mit 7:6 und 7:5 gewonnen und ich möchte sagen, es fühlte sich das gesamte Mixed über nicht so knapp an, wie es dann am Ende war, weil Donald Young in seinem allerletzten Spiel fast nur im Weg stand. Taylor Townsend hat fast alles gemacht in diesem Mixed und versuchte Donald Young in irgendeiner Weise über die Ziellinie zu schleppen. Das Problem war, Donald Young hat es nicht in irgendeiner Weise geschafft, Normalform oder halbwegs ordentliche Form früherer Tage zu erreichen. Errani und Vavasori gewinnen mit 7:6 und 7:5 und Sara Errani nach Olympiasieg mit Jasmine Paolini gewinnt sie dann jetzt auch noch das Mix bei den US Open. Der Sommer ist ganz okay gelaufen für Sara Errani, möchte ich sagen.
Ja, trotz Tortellini geht es wahrscheinlich in die Hall of Fame.
Ja.
Dafür war die Einzelkarriere dann auch gut genug. Und du hast schon angesprochen, es war eigentlich ein klareres Match. Man schaut eben auch auf den Tiebreak, der ging mit 7:0 an die beiden. Man schaut auf die Gesamtpunkte, da haben sie am Ende auch 11 Vorsprung. Das ist jetzt für einen 7:6, 7:5 eher ungewöhnlich, dass das passiert. Und ja, sie waren über das ganze Turnier hier die beste Kombo. Man hatte sich ja von Vavasori auch mehr bei den Olympischen Spielen erwartet. Das hat da so nicht geklappt, aber man kann mittlerweile feststellen, sicherlich einer, der sich oben im Doppel festsetzen wird und der dort auch über einige Zeit bleiben sollte. Kann er sich ja an Errani ein Vorbild nehmen, die das ja auch schon geschmeidig seit über 10, wahrscheinlich bald 15 Jahren durchzieht und wäre natürlich eine super Geschichte gewesen. Ich glaube, Donald Young kann auch so damit leben, hat das Gefühl, Townsend wollte das jetzt für ihn auch erreichen und ist da vielleicht auch deswegen so an die Leistungen rangekommen. Aber ich glaube, Young kann damit leben und Townsend hat ja mittlerweile auch schon genug erreicht.
Du hast es vor 2 Tagen oder so gesagt, dass Donald Young wirklich ein sehr vielversprechender Junior war und damals die Leute enorm was von ihm versprochen haben. Am Ende bleibt die höchste Platzierung 38 im Februar 2012. Er hat 8 Challenger gewonnen. Er hat nie ein Einzelturnier auf der ATP-Tour gewonnen.
Ich glaube, 2 waren es, oder?
Nee,
habe ich das falsch in Erinnerung? Ich hatte ihn irgendwo abgespeichert.
So in zwei Dallas. Finalteilnahmen hatte er.
Ah, okay.
Dann und ich das war in Bangkok und in Delray Beach 2011 gegen Andy Murray verloren und 2015 gegen Ivo Karlovic verloren. Da muss ich jetzt allerdings nochmal gerade gucken. Ich will nochmal gerade gucken, ob das nicht in irgendeiner Weise, ob ich da was falsch gemacht habe. Vierte Runde US Open war auf jeden Fall sein größter Erfolg bei einem Grand Slam. Und nein, er hat nur zweimal verloren. Delray Beach und Thailand 2011, 2015. Und zweimal im Doppel war er auch im ATP-Finale, damals mit Artem Sitak und Santiago González, haben sie allerdings auch die beiden verloren. Und am Ende stehen 9 Turniersiege auf der Challenger Tour für ihn und Platz 38. Auf jeden Fall, seine Karriere ist beendet und Taylor Townsend hätte beinahe nach dem Doppel in Wimbledon hätte sie jetzt auch das Mixed bei den US Open gewonnen. Im Doppel ist ja Taylor Townsend sehr überraschend an der Seite von Katerina Siniakova ausgeschieden gegen Kristina Mladenovic und Zhang Zhuai, die heute Abend im Finale des Frauendoppels auf Nadia Kicinok und Jelena Ostapenko treffen. Mladenovic, Zhang, das ist die zweite Feel-Good-Story, die wir im Doppel haben, nach Taylor Townsend und Dolan Young. Und wenn die beiden heute Abend gewinnen sollten, na, das wäre aber mal so, also das wäre mal so der Höhepunkt nach verlorenen Jahren für beide, kann man ja sagen.
Ich fürchte, es wird genau wie in dem anderen Match laufen.
Ja, ja. Auch.
aber gucken wir mal. Wäre natürlich eine super Sache für die beiden. Also beide haben schon Grand Slams gewonnen. Ist jetzt nicht so, dass sie im Hungertuch nagen oder noch nie was mitnehmen durften aus dem Tennis. Aber es wäre wahrscheinlich nochmal so das letzte Hurra, zumindest für Zhang. Ich glaube nicht, dass sie noch ewig spielt. Beim Mladenovic kann ich mir vorstellen, dass der das Leben auf der Tour eigentlich so gut gefällt, dass wir die noch ein paar Jahre sehen werden.
Ja, und Mladenovic macht ja auch alles, um wieder nach oben zu kommen in der Weltrangliste. Es klappt nur leider nicht so richtig. Ich sehe sie häufig bei ITF-Turnieren und sie versucht alles, aber im Einzel scheint es nicht mehr so richtig zu funktionieren. Ich meine, sie war mal Top 10. Und Zhang Zhuai, du hast das gesagt, wahrscheinlich wird sie bald zurücktreten. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie sagt, hier die US Open gewinnt sie im Doppel, dass sie dann sagt, das war es jetzt für mich, 23 Niederlagen in Folge. Ich kann einfach nicht mehr. Und wir werden es heute sehen. Gegen Kicinok ist Ostapenko. Die haben Kicinok, Ostapenko, ich meine, sie haben das Australian Open Doppel verloren. Da hat Ostapenko während des Matches sehr häufig mit den Augen gerollt. Das kann ich mich nur sehr gut daran erinnern. Und dann müssen wir jetzt noch zum Herrendoppel kommen. Und da haben nämlich Kevin Kravitz und Tim Pütz in einem absoluten Rollercoaster heute Nacht, das war um 4.20 Uhr beendet, das Finale erreicht. Sie haben gegen Mate Pavic und Marcelo Arevalo gewonnen mit 6:3, 6:7, 6:4. Sie waren anderthalb Sätze, ein Dreiviertelsätze lang die besseren. Erster Satz geht klar an Kravitz-Pütz. Zweiter Satz haben sie eigentlich auch relativ lange im Griff. Im Tiebreak des zweiten Satzes haben sie bei 8:7 auch einen Matchball, können den nicht verwerten. Das war ein Punkt, den haben sich Arevalo Pavic erarbeitet bzw. verdient, verlieren dann diesen Tiebreak mit 11:9. Und dann im dritten Satz steht es 4:2 für Arevalo Pavic und 0:40 bei Aufschlag von Tim Pütz. Und da sah alles aus, als wäre es gleich vorbei. Und dann hält Pütz seinen Aufschlag und dann gewinnen Kravitz-Pütz die nächsten 3 Aufschlagspiele und gewinnen am Ende mit 6:3, 6:7, 6:4. Stehen im Finale gegen Max Purcell und Jordan Thompson. Die erreichen nach dem Finale in Wimbledon jetzt auch das Finale bei den US Open. Das Wimbledon-Finale hatten sie ja so unglaublich dramatisch mit 7-6, 6-7, 6-7 gegen Cash Patton verloren. Jetzt stehen sie hier nach einem 6-4, 7-6 im Finale, nachdem sie Lemons und Withrow besiegt haben. Kravitz-Pütz im Finale. Für Kravitz ist es das dritte Grand-Slam-Finale, für Pütz das allererste.
Hätte man vor ein paar Jahren auch anders gedacht. Mhm. Pütz ist ja schon ewig präsent, hat ja auch mal eine ganz okay Einzelkarriere nach dem College und dann im Doppel sah der lange aus wie jemand, der wirklich irgendwo so einen großen Wurf über eine längere Zeit landen könnte und ist ihm dann nie so ganz gelungen. Und dann hat er in Kravitz ja wirklich einen sehr guten Partner gefunden und ich würde sagen, sie sind Außenseiter gegen Purcell Thompson. Hat Thompson nicht auch in Olympia irgendwas Großes gerissen? Ich meine doch, dass sie da auch Gold gewonnen haben. Ne? Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, dass Thompson da Gold. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass er doch gegen Djokovic auf die Nase im Einzel bekommen hat und dann im Doppel was gerissen hat. Auf jeden Fall, ich sehe Purcell Thompson vorne, muss ich sagen. Thompson ist für mich im Moment auch einer der komplettesten Spieler, oder gereiftesten Spieler, die wir da im Doppel sehen, der auch aus einer sehr guten Einzelkarriere kommt. Und ich sehe die beiden vorne, aber Kravitz hat sich ja in seiner Karriere darauf spezialisiert, solche Dinger aus dem Nichts fast abzureißen. Und ja, auch hier wahrscheinlich sowas wie 65, 35, nicht chancenlos Kravitz-Pütz, aber ich sehe die anderen beiden vorne.
Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie Olympia-Herren-Doppel ausgegangen ist, weil ich glaube nämlich...
Also Ram und heute müssen wir, ja, hatten das Match eigentlich auf ihrem Schläger und haben es dann noch irgendwie abgegeben. Ich hatte schon mal erzählt, ich habe es nur
aber gegen, aber gegen Matthew Ebden und John Pierce.
Naja, sehen ja alle gleich aus. Ja,
um Gottes Willen, in einem Tennis-Podcast sind wir seit knapp 11 Jahren mal. Naja, die sehen alle gleich aus, oder?
Ach, alles weiße Australier, die in Südafrika geboren wurden und dann rüber emigriert sind.
Ja. Ich denke, Mensch, John Dobbs war doch nicht, war doch da nicht. Und naja, Matthew Ebden hat im Einzel auf die Nase bekommen und hat dann das Finale erreicht und hat mit John Pierce zusammen gegen Austin Krajicek und Roger Frum gewonnen.
Im kroatischen Fernsehen sahen die alle gleich aus.
Ja, ja, genau. Eigentlich müssten wir es rausschneiden, aber wir werden uns das jetzt hier einfach mal gönnen, diese kleine Schwäche. Die sehen alle gleich aus, dass dieser Satz nach knapp 11 Jahren hier mal fällt. Herrlich.
Ja. Naja, ist auch eine Anspielung darauf, dass manche Menschen denken, dass andere Menschen immer gleich aussehen.
Genau.
Aber
genau.
Lassen wir es mal so stehen.
Also Kravitz-Pütz morgen 18 Uhr im Finale gegen Purcell Thompson, die das Wimbledon-Finale auch erreicht hatten. Und die ersten Spieler, und das können wir jetzt auch nochmal einen Namen erwähnen, den wir seit Jahren nicht mehr erwähnt haben, das erste rein australische Herrendoppel seit den Woodies 1996, die das US Open-Finale erreicht haben. Also Purcell Thompson gegen Kravitz-Pütz morgen. Das war's jetzt erstmal. Heute gibt es die Halbfinals. Dein Tipp, wer zieht ins Finale ein?
Sinner gegen Fritz.
Hätte ich auch gesagt.
Also ich glaube, spricht viel für Sinner, ist in sehr guter Form. Fritz hat, glaube ich, einen ganz kleinen Nase vorn im Head-to-Head. Also ich denke, da spricht einiges für.
Sinner hat gegen Daniil Medvedev gut gespielt. Es waren drei Sätze, die nicht so richtig umkämpft waren. Der vierte war umkämpft. Und da hat sich Sinner dann durchgesetzt und war der Bessere. Und ich glaube auch, dass er sich gegen Jack Draper durchsetzen wird. Der allerdings bislang ohne Satzverlust durchgekommen ist. Heute ab 21.30 Uhr gibt es die beiden Halbfinals. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und oder Threads. Da gibt's überall, also bei Twitter, Blue Sky und Threads gibt's überall den gleichen Inhalt. Bei Instagram zwischendurch mal Inhalte. Das ist leider nicht so ganz von mir gepflegt worden. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady. Und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.